Als Museumspädagogin vermittle ich die Inhalte des Hauses an die Besucher und Besucherinnen. Das heißt, es geht um die Ausstellung, es gibt die Dauerausstellung, die Sonderausstellung, es geht aber auch um die Archive, es geht auch ums Kino. Die Angebote richten sich an Kinder, aber nicht nur, sondern sie richten sich genauso an Erwachsene und eigentlich an alle interessierte Besucher.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meiner Kollegin Daniela Dietrich, Leiterin der Museumspädagogik des DFF. Wir wollen uns heute einmal gemeinsam anschauen, welche Aufgaben eine Museumspädagogin im DFF eigentlich hat und wie ihr Berufsalltag aussieht. Hallo Daniela.
Hallo Frauke.
Daniela, kann man in deinem Fall eigentlich überhaupt von einem Berufsalltag sprechen? Gibt es einen Alltag oder ist jeder Tag anders?
Ja, es gibt schon einen Berufsalltag, weil natürlich das, was es täglich gibt, ist, dass Gruppen anrufen, eine Führung, einen Workshop buchen möchten, dass man das auch verteilt auf unsere Mitarbeiter, dass bestimmte Sachen wie die Nacht der Museen oder Museumsuferfest, also wo es bestimmte Aktionen gibt, die wir machen, auch immer wieder zur selben Zeit kommen. Und es gibt immer wieder Sommerferien, es gibt immer wieder Osterferien, es gibt da auch immer wieder Ferienangebote oder auch verschiedene Angebote der Stadt, wo wir mitmachen wie Saturday oder mit der Lebenshilfe machen wir ein Projekt einfach reinkommen. Das sind so regelmäßig Dinge. Oder auch wir machen ein Projekt mit dem Kulturamt Kufti, das ist der Kulturpass, auch für Kinder, wo es um das reisende Museum geht. Das heißt, wir sind in einer Stadtteilbibliothek und die mitmachen in dieser Stadtteilbibliothek an unserem Angebot, die kommen dann ins Filmmuseum und machen eine Führung. Also so ein wechselseitiger Besuch, der sich daraus entspringt.
Und was sind eure Aufgaben insgesamt? Erzähl doch mal.
Naja, es sind schon auch einmal die Sachen, also als Museumspädagogin vermittle ich die Inhalte des Hauses an die Besucher und Besucherinnen. Das heißt, es geht um die Ausstellung, es gibt die Dauerausstellung, die Sonderausstellung, es geht aber auch um die Archive, was darin schlummert, es geht auch ums Kino, wir machen auch ein Kurzfilmprogramm immer mal wieder für Familien. Die Angebote richten sich an Kinder, aber nicht nur, sondern sie richten sich genauso an Erwachsene und eigentlich an alle interessierte Besucher.
Und welche Workshops habt ihr im Angebot und an welche Altersgruppen richten sich die?
Es ist so, dass sehr viele Schulklassen auch kommen und daraus und die Schulklassen oft nicht nur eine Führung machen wollen, also der Ausflug nicht nur eine Stunde, wir machen eine Führung, sondern die auch gerne was Praktisches dazu machen wollen. Und daher haben wir so ein Modulsystem, dass man sozusagen eine Führung buchen kann und dann auch mehrere Workshops. Und die Workshops sind, wir haben verschiedene bieten wir an, auch ein bisschen nach den Altersstufen, aber in der Regel ist es eigentlich Stop Motion. Also ob das jetzt Stop Motion mit Menschen ist, das nennen wir Pixelation, oder halt eben ganz klassische Legetrickfilme sind. Aber diese Workshop bieten wir auch an für Kindergruppen, sprich Kindergeburtstage, oder aber auch für Erwachsenengruppen genauso. Weil für Animationsfilm gibt es eigentlich kein Alter nach oben hin begrenzt, sondern das ist eher ein Alter, das nach unten begrenzt ist, weil man erst vielleicht so mit 8 Jahren wirklich Lust auch an Animationen hat, dass man weiß, dass man da zwischendrin mal die Hände rausnehmen muss.
Macht das vor allem Spaß, also die Workshops den TeilnehmerInnen, oder steht das Lernen im Vordergrund? Was würdest du sagen?
Ich glaube, es macht Spaß. Es macht auch unsere Ausstellung Spaß, weil, also der Spaß steht nicht nur im Vordergrund, aber es macht Spaß, weil alle, die hierher kommen, sind eigentlich Fachleute für Film. Das heißt, die kennen alle bewegte Bilder, haben Filme gesehen, haben Lieblingsfilme. Und der zweite Teil der Ausstellung, da muss man gar nicht mehr so viel Neues, also da kann man sehr viel Neues erzählen, da kann es sehr viel zum Lernen geben, aber erstmal sind die Besucherinnen auch selber Fachleute, weil sie eben wissen, wie, ja, dass man beim Horror vor Filmen sich vielleicht gruselt und warum gruselt man sich, weil man vielleicht so eine Musik hört, die einen erschaudert oder man alles viel zu nah vor der Nase hat und nicht weggucken kann und weiß, da passiert jetzt gleich was und so. Also diese Mechanismen sind ja auch vielen schon wirklich, also sind ja auch irgendwie klar. Das Lernen kommt dabei. Also Beim ersten Teil der Ausstellung, wo es um die Mediengeschichte des 19. Jahrhunderts geht, sind trotzdem viele Sachen, die man aus dem Alltag kennt und die einem auch Spaß machen. Und da gibt es eher so ein Wiederentdecken oder eben zusätzliche Informationen oder zusätzliche Verbindungen. Da entstehen vielleicht neue Ideen oder es werden neue Beziehungen zwischen Objekten gemacht, die man einfach vorher auch noch gar nicht so gesehen hat. Also ob das jetzt Guckkästen sind mit einem Film oder Film und Fotografie oder was auch immer.
Und wie bist du überhaupt zu deinem Beruf gekommen? Was hat dich auf die Idee gebracht, in diese Richtung zu gehen?
Naja, einmal habe ich hier in Frankfurt Kunstpädagogik und Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert. Dann gab es das Deutsche Filmmuseum, was eben 84 eröffnete, zu der Zeit, wo ich noch studierte. Und das eben sehr naheliegend war. Als Kunstpädagogin war es auch so, dass ich auf Magister studiert habe, das heißt nicht auf Lehramt. Es war also nicht die Idee, in die Schule zu gehen, sondern es war eher die Erwachsenenbildung, die mich interessiert hat. Und da es in Frankfurt so viele Museen gab, war es irgendwie ganz naheliegend, dass man sich eben schaut an, was kann man als Vermittlung im Museum machen. Das andere ist aber auch, dass ich mich für diese Sachen schon immer interessiert habe. Also wenn ich so an Kindheitserinnerungen denke, dann weiß ich, dass ich immer ganz fasziniert war von diesen kleinen Guckkästen, die Plastiskop hießen, die so kleine Fernseher waren und dann konntest du da drin 10 Bilder sehen, keine Ahnung was, von einer Reise über den Rhein oder München oder was auch immer und hast dann eben diese Faszination gehabt, du guckst in so ein kleines Gerät und hast plötzlich so eine kleine Welt da drin. Und genauso hat mich das auch immer fasziniert mit diesen Kugelschreibern, die innen drin so ein bewegtes Bild hatten. Da hattest du immer so eine Kulisse und dann hattest du irgendwas, was sich bewegte in dem Kugelschreiber. Das war so ein durchsichtiger Kugelschreiber. Und so in den 70er, 80er Jahren war das in jedem Souvenirladen der Welt, konntest du diese Kugelschreiber kaufen. Und die gab es auch immer nur aus einem Land, weltweit eigentlich ein Hersteller. Und das war auch sowas, was mich immer sehr fasziniert hat. Ich weiß, in Frankfurt gibt's oder gab es immer den Kugelschreiber mit dem Main, also das, womit sich die Stadt Frankfurt zeigen will. Und da ist dann nicht ein Schiff vorbeigefahren, sondern ein Flugzeug vorbeigeflogen. Ja? Und da, was auch meine Oma hatte, auf dem Fernseher stehen, so eine Lampe, die sich gedreht hat. Das heißt, da war so außen so ein Bild von einem Feuer und innen drin hat sich so ein, durch die Hitze der Birne, hat sich so ein, wie bei so einer Weihnachtspyramide nochmal so ein eigenes Element gedreht und das war durchsichtig und hatte so verschiedene Streifen und Formen, die dann den Effekt hatten, dass wenn das Licht, also das hat sich gedreht und das Licht kam durch und dadurch kam Schatten und Licht auf dieses Dekor, was außen rum war, das hatte aber dann auch nochmal so durchsichtige Passagen und dann sah das so aus, als ob es Feuer lodert. Ja, oder Kaleidoskope oder Viewmaster und. Also ich bin mit sehr vielen optischen Geräten oder Pop-up-Bücher, ganz was Großes, wo dann so ein normales Buch ist und du klappst es auf und plötzlich hast du da so eine 3D-Welt. Und diese Sachen gibt es auch nach wie vor eigentlich alle und sind auch so ein Bereich von der Ausstellung, die damit in Berührung kommen, es eigentlich lieben.
Du machst ja auch selbst Führungen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du dich auf eine Führung vorbereitest, wenn zum Beispiel eine neue Sonderausstellung ansteht und ja ein ganz neues Thema erarbeitet werden muss. Wie machst du das?
Ja, es ist so mit den Sonderausstellungen. Klar, die Dauerausstellung, da hat man sehr viel Erfahrung. Da kann man auch immer mal wieder variieren. Die ist auch so aufgebaut, dass sie optimiert ist dafür, dass Gruppen auch da sind. Bei Sonderausstellungen ist es in der Tat immer ein neues Vorgehen, was wir haben. Wir informieren uns, also ich und aber auch meine Kollegen und Kolleginnen informieren uns über die Texte, die in den Ausstellungen sein werden, über das Thema natürlich. Dann machen wir Führungen mit den Kuratoren oder Kuratorinnen. Und dann gehen wir aber meistens nochmal alleine durch und diskutieren, weil es einfach so ist, wenn bestimmte Exponate, die vielleicht ganz wichtig sind, wo aber nicht alle gucken können, dann ist das die Frage, wie gibt man, also was macht man damit in der Führung? Erzählt man was, was andere nicht sehen können oder weist man nur darauf hin und sagt dann, dass man im Anschluss das sich anschauen kann? Das ist eine Herausforderung, wenn viele, viele Filmausschnitte sind. Bei Filmausschnitten ist es meistens so, dass wenn du in der Führung da bist, ist nie der Filmausschnitt da, den du gerade besprechen willst. Und wenn Leute oder die Besucher und Besucherinnen Filmausschnitte sehen, dann haben sie auch das Problem, die wollen den Filmausschnitt sehen und nicht dich hören. Weil du quatschst ja dann über diesen Filmausschnitt drüber. Das funktioniert auch nicht. Was sich rausstellt, ist immer, dass es halt ein paar Führungen braucht mit Besuchern und dann die echte Praxis, um dann zu sehen, wie es gut funktioniert oder was die Besucher auch wirklich gar nicht bemerken und wo man vielleicht drauf mehr hinweisen muss oder was von selber funktioniert und so.
Hast du auch schon mal einen Blackout erlebt? Also kennen wir ja alle, man will irgendwas vortragen und plötzlich ist der Kopf komplett leer und es fällt einem gar nichts mehr ein. Wie gehst du mit sowas um, wenn sowas passieren sollte?
Ja, ich mache das schon wirklich sehr lange, seit Ende der 1980er Jahre. Das heißt, mir passiert das wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich merke ich es noch nicht mal, weil ich erzähle dann wahrscheinlich irgendwas anderes. Und man ist ja auch immer von diesen Objekten umgeben. Ne? Man hält ja nicht einen Vortrag, wo man plötzlich dann dasteht und denkt, wo war ich? Sondern du hast ja immer noch die Hilfe, dass da ein Objekt ist, wo man drauf zeigen kann und sagen kann, so, und das kann man sich jetzt mal anschauen. Oder man hat auch so viel verschiedene Informationen zu jedem Objekt, dass man da auch einfach dann switchen kann. Also außerdem mögen wir auch gerne dialogische Führungen, wo es gar nicht so sehr auf das eigene Wissen vermitteln, sondern so eher, dass die Besucherinnen und Besucher diskutieren, weil das ist ja auch spannend. Wie hat der eine das gesehen? Das kennt man ja auch im Kino, wenn man Filmgespräche danach führt, wie vielfältig die Erfahrungen einfach sind und wie schön es auch ist, sich über diese Erfahrungen unterhalten zu können und sie teilen zu können.
Ja, wo wir bei den Exponaten waren, gibt es ein Lieblingsexponat in der Dauerausstellung oder machst du bestimmte Workshops besonders gerne?
Die Workshops mache ich eigentlich, also die sind eigentlich alle zu empfehlen, finde ich. Also die jetzt ist auch wir haben das auch relativ lange geprobt. Die sind wirklich gut erprobt, weil die auch schon viele, viele Jahre laufen und wir haben uns auch reduziert nur auf ein paar Angebote, die wirklich gut funktionieren, in dem Sinne, dass da jeder sein Ergebnis mitnimmt und man das mit einer Schulklasse machen kann, jedem Alters, und aber genauso gut das auch für Erwachsene funktioniert. Zu dem Lieblingsobjekt ist immer so eine Sache, ich glaube, ich mag das Praxinoskop-Theater im ersten Stock der Dauerausstellung sehr, sehr gerne. Ich halte das für ein ganz, ganz, ganz großartiges, einfaches Gerät, was bewegte Bilder zeigt, wie die Wundertrommel oder das normale Proxenoskop. Aber du hast so was Besonderes, dass du durch einen kleinen Guckkasten noch in dieses bewegte Bild schaust und dann hast du die Figur in einem Dekor, weil da ist nämlich noch ein Dekor, was sich spiegelt. Das hört sich jetzt alles kompliziert an, ist aber ganz, ganz einfach und ist wieder diese Idee von der kleinen Welt, die irgendwo in so einem Kasten ist. Und da ist das Besondere im Gegensatz zu meinen kleinen Kuckkästen vom Anfang, dass es sich da auch noch bewegt und lebendig ist in dem Kasten.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Und ich danke dir für die Fragen.
Das war mein Gespräch mit meiner Kollegin Daniela Dietrich, Leiterin der Museumspädagogik des DFF. Sie hat uns über ihren Alltag und die größten Herausforderungen ihres Jobs berichtet. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.